Willkommen zurück bei Einfach Aussteigen. Und bevor wir in die neue Podcast-Folge starten, muss ich kurz etwas loswerden. Und zwar die Story von einem Freund von mir, der als digitaler Nomade in der Welt unterwegs ist. Und er hatte vor 3 Wochen einen echten Albtraum erlebt. Er arbeitete in einem Coworking Space in Bali. Alles funktionierte super, nette Leute waren da, er hatte gutes WLAN, alles toll. Aber ein paar Tage später bekam er eine E-Mail von seiner Bank in Deutschland, die ihn informierte, dass sich jemand Zugang zu seinen Bankdaten vom Online-Banking verschafft hatte. Sein Bankkonto wurde gehackt. Gott sei Dank wurde kein Geld gestohlen. Wie sich aber herausstellte, sind die Hacker über das öffentliche WLAN im Coworking Space auf seinen Rechner gekommen. Deshalb mein Tipp, log dich nicht an öffentlichen Orten in diese kostenfreien WLANs ein. Als Alternative nutze ich lieber Saily, um im Ausland online zu sein. Saily ist ein eSIM-Anbieter, der zu NordVPN gehört, und mit Saily bist du immer sicher online. Denn der Saily Webschutz schützt dich vor gefährlichen Webseiten, die versuchen, deine Daten zu stehlen oder Malware zu verschicken. Und du kannst damit auch deinen virtuellen Standort ändern, sodass dich auch keine Webseite tracken kann. Saily hat außerdem auch günstige Datenpläne für über 190 Länder. Mein Tipp, lad dir jetzt die Saily App herunter. Denn du hast, weil du hier gerade dabei bist, auch einen Vorteil. Saily ist ja Werbepartner bei mir im Podcast und deswegen gibt es mit dem Gutscheincode einfach aussteigen 15% Rabatt auf deine erste Buchung bei Saily. Den Link und alle Infos gibt es auch in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Ich habe damals ein Buch gelesen von einem Neurochirurg, ich glaube aus der Schweiz. Und der hat halt auch den Traum gehabt, dass er unbedingt mal LKW fahren wollte. Und dann hat er halt kurz vor seiner Rente, hat er seine Klinik verkauft und genug Geld gehabt, hat sich direkt einen eigenen LKW gekauft und ist dann noch ein paar Jahre durch Europa gefahren. Und das fand ich so faszinierend, dass es Leute gibt, die halt so ein komplett umdrehen, komplett anderen Schritt machen. Ja, da habe ich dann gedacht, Mensch, vielleicht kriege ich das ja auch hin.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Was war eigentlich mal dein Traumberuf als Kind? Was wolltest du früher werden? Stell dir vor, es gäbe heute die Möglichkeit für dich, genau in diesen Beruf einzutauchen. Und zwar auch noch im Ausland. Die große Frage ist jetzt, würdest du es tun? Mein Gast in der heutigen Folge hat es auf jeden Fall getan. Er hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt und lebt heute als Trucker in Kanada. Wie es zu dieser großen Veränderung in seinem Leben kam, das hörst du gleich. Ich bin Nicolas Kreuter und wenn ich heute bei mir aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die Tiroler Berge. Ganz oben liegt noch Schnee und das ist auch der Grund, weswegen ich hier bin. Ich habe mich entschieden, die Skisaison doch noch nicht zu beenden, sondern noch mal ein paar Tage Ski zu fahren. Das macht mir immer großen Spaß. Das ist mein Tapetenwechsel. Wenn du einen Tapetenwechsel brauchst, dann kann ich dir Irland sehr empfehlen. Wir hatten gerade in den letzten beiden Wochen, bevor ich nach Tirol geflogen bin, wunderbares Frühlingswetter. Wenn du also Lust hast, unser Gästehaus ist zum Beispiel im Mai noch frei, weil ja immer alle im Sommer buchen. Aber mein Geheimtipp ist, komm lieber im Mai nach Irland. Da ist das Wetter am besten. Also, wenn du da einen Tapetenwechsel brauchst, ein paar Tage Irland machen möchtest, Südostküste, schau gerne bei uns vorbei. Alle Infos zum Gästehaus gibt's auf der Webseite derauswandererpodcast.com.
Mein Podcast.
Heute geht's also zurück nach Kanada, ein Land, das für viele ein echter Lebenstraum ist. Über 2000 Deutsche sind allein im letzten Jahr dorthin ausgewandert. Wer dort lebt, hat oft die Rocky Mountains vor der Haustür, riesige Wälder, in denen Elche und Bären unterwegs sind, oder hat einen Job in einer der modernen Metropolen. Kanada ist wie die USA, nur in sympathisch. Kanada hat, und das ist der große Unterschied zu den USA, spezielle Programme für Fachkräfte und die Kanadier sind bekannt für ihre Willkommenskultur. Es ist also etwas leichter, dahin auszuwandern. Viele zieht es in der Regel in die Städte wie Toronto, Vancouver oder Montreal. Aber heute geht es um einen Ort, den nur wenige auf dem Schirm haben. Es geht nach Manitoba. Diese Prärie-Provinz ist größer als Deutschland, aber mit nur 1,4 Millionen Einwohnern fast menschenleer. Dort gibt es keine Staus oder überfüllte Innenstädte, dafür aber weite Felder, große Seen und vor allen Dingen günstigere Lebenshaltungskosten. Mein Podcast heute ist Mirko. Er hat 2014 Berlin den Rücken gekehrt und ist nach Manitoba ausgewandert, um sich eben einen Kindheitstraum zu erfüllen. Trotz einem sehr gut bezahlten Job in Deutschland wollte er unbedingt Trucker in Kanada werden. Wie das funktioniert, wenn man einfach so aus seinem alten Leben aussteigt, um was ganz anderes zu machen, ob der Traum vom Truckerleben bis heute sein Traum ist und wie Mirko in Kanada lebt, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Mirko.
Hallo.
Mirko, wie sieht's bei dir aus, wenn du gerade aus dem Fenster schaust? Ich glaube, es ist tiefster Winter bei euch.
Ja, das kann ich mit einem Wort sagen. Schnee. Sehr, sehr viel Schnee sogar. Wir hatten gerade über Nacht einen kleinen Schneesturm hier. Es sind wieder irgendwie so, keine Ahnung, 10, 15 Zentimeter dazugekommen. Minus 18 Grad momentan aktuell und es ist einfach viel weiß.
Und du bist also eben Prärie-Provinz, ich habe es in der Anmoderation gesagt, Manitoba im Osten Kanadas. Also ich habe nur ein Foto auch gesehen von dem Haus. Da ist ja extrem viel drumherum, aber wenig Häuser auf jeden Fall.
Ja, also wir leben hier in einem kleinen Dorf. Wir leben zum Glück ganz am Rand von dem Dorf. Das heißt, wir haben halt nur auf einer Seite einen Nachbar. Der ist so gut wie nie da und lässt sich die blicken. Also im Prinzip haben wir komplett unsere Ruhe hier.
Okay, und das ist auch sonst sehr dünn besiedelt. Also das sind so Leute, die einfach gern so ein Einsiedlerleben leben, die da sind. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich glaube eher so viele Leute, die hier schon ihr Leben lang leben, viele Ältere in dem Dorf. Also das Dorf ist halt wirklich klein. Wir haben vielleicht, weiß nicht, 22, 25 Familien hier in dem Dorf. Ja, und die nächsten Dörfer, die sind so 15, 20 Minuten weg.
Okay.
Und rundherum sehr viel Felder. Hier ist halt viel Agrar.
Ja, also noch mehr zu dieser Region, wo du lebst, dann später im Podcast, vor allen Dingen eben auch so zu den Menschen in Kanada und zu der Mentalität. Bevor wir jetzt aber eben dazu kommen, fangen wir natürlich auch hier erstmal vorne an. Wie sah denn, du kommst ursprünglich aus Berlin, bis 2014 nach Kanada gekommen, wie sah dein altes Leben in Berlin aus, bevor du ausgewandert bist?
Ja, komplett anders. Also ich habe das, was ich hier mache, LKW fahren, Truck fahren, habe ich in Deutschland überhaupt nicht gemacht. Ich war Ingenieur, Maschinenbauingenieur im Flugzeugbau in Berlin-Brandenburg.
Aber mit LKW ist gar nichts am Hut gehabt vorher?
Na, nur den Traum im Kopf. Ich habe schon als kleines Kind, weiß ich noch, kann ich mich dunkel erinnern und wurde mir auch immer wieder nachgetragen, mit 6, 7 Jahren oder so bin ich mit meinem Opa auf der Straße spazieren gewesen und habe gesagt, oh, guck mal, die großen Trucks, die oder die LKWs, die Maschinen, das will ich auch mal. Und das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich habe dann einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Also ich war in der Schule schon immer relativ gut. Da wurde mir dann nahegelegt, mach doch Abi. Dann hieß es, mach doch Studium. Und ich wollte dann erstmal was Handwerkliches lernen, habe erstmal Kfz-Mechaniker gelernt, 3,5 Jahre. Hab dann studiert Maschinenbau und dann hat es mich zum in die Luftfahrt getrieben, weil Luftfahrt war so mein zweites großes Steckenpferd, meine zweite große Leidenschaft. Ich hätte eigentlich auch Pilot werden wollen, aber ich bin schon seit 10. Lebensjahr oder so bin ich Brillenträger. Und da hat man mir ganz, ganz früher am Anfang mal gesagt, ja, mit Brille kannst du nicht Pilot werden. Und dann habe ich das halt nie weiter verfolgt. Aber Luftfahrt hat mich immer interessiert und so bin ich dann halt im Flugzeugbau gelandet und habe da 8 Jahre lang als Ingenieur mein Unwesen getrieben, ja.
Und das war aber ein guter Job, also hat dich glücklich gemacht oder war das eher sowas, wo du dann eben immer dran gedacht hast, was du früher als Kind mal werden wolltest?
Ja, am Anfang auf jeden Fall, also sehr, sehr interessanter Job, war halt auch in der kleinen Fliegerei, wo man wirklich direkt am Produkt, am Flugzeug dran arbeitet und so, das war schon super interessant. Bin auch viel mitgeflogen in der Zeit und so, das hat schon Spaß gemacht. Dann haben sich zum Ende hin, also in den letzten 1, 2 Jahren, haben sich die Arbeitsbedingungen stark verändert, sodass ich dann nicht mehr so glücklich war. Und dann fängt man halt an, so innerlich erstmal zu überlegen, was man noch machen könnte, wo irgendwelche Leidenschaften liegen könnten. Ich bin damals sogar zum Arbeitsamt gegangen und habe gefragt, ob die mir eine Umschulung bezahlen würden zum LKW-Fahrer. Haben die mich dann ein bisschen ausgelacht. Fanden die dann nicht so lustig. Und dann habe ich mich halt online ein bisschen damit beschäftigt und habe festgestellt, also in Europa wusste ich schon immer, es ist zu schwierig, aus diesem Bereich rauszukommen und dann eben was komplett anderes zu machen. Und dann habe ich halt ja, gesehen, dass man in Kanada und USA zum Beispiel das deutlich einfacher machen kann.
Was meinst du jetzt, weil du als Ingenieur gearbeitet hast, dass keiner quasi dieses in Anführungsstrichen Downgrade mitmachen würde und Ingenieur jetzt in LKW setzt? Oder was meinst du mit einfacher?
Ja, genau. Also okay. Es gibt sicherlich Ausnahmen und ich weiß auch, ich habe damals ein Buch gelesen von einem Arzt, einem Neurochirurg, ich glaube aus der Schweiz. Der hat ein Buch geschrieben darüber, dass er halt, der hatte sogar eine eigene Privatklinik, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, und der hat halt auch den Traum gehabt, dass er unbedingt mal LKW fahren wollte, und dann hat er halt kurz vor seiner Rente, hat er seine Klinik verkauft und genug Geld gehabt, hat sich direkt einen eigenen LKW gekauft und ist dann noch ein paar Jahre durch Europa gefahren. Und das fand ich so faszinierend, dass es Leute gibt, die halt so ein komplett umdrehen, komplett anderen Schritt machen. Ja, da habe ich dann gedacht, Mensch, vielleicht kriege ich das ja auch hin.
Ich glaube, von der Geschichte habe ich auch schon mal gehört. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall googeln. Eine sehr spannende Geschichte. Hast du denn privat irgendjemandem auch davon erzählt?
Nee, eigentlich bis zu dem Moment, wo ich es in Angriff genommen habe, wusste da eigentlich keiner was davon. Nee.
Das heißt, du hast dann online geguckt, hast dann gesehen, okay, es gibt die Möglichkeit in Kanada, in USA als Trucker zu arbeiten. Was ist dann passiert oder wie bist du da vorgegangen?
Ja, genau. Also davor war noch eine Sache, und zwar habe ich einen Freund von mir hier nach Kanada rübergebracht, und es war 2013 im Sommer. Der hatte sich vorgenommen, der hatte hier Familie in Alberta und der wollte hierher, um seinen Pilotenschein zu machen. Den habe ich rübergebracht mit einem anderen Kumpel zusammen. Also wir sind zu dritt hier rübergeflogen, haben den quasi in Edmonton abgesetzt, und dann sind wir zu zweit, wollten wir eigentlich dann in die USA runter, da noch ein paar Tage Urlaub machen, haben festgestellt, Kanada gefällt uns so gut, und dann haben wir da noch ein bisschen Urlaub gemacht, sind dann nach Hause geflogen, und ab da war dann Kanada in meinem Kopf. Darauf kam ich dann halt vielleicht doch mal LKW fahren, Truck fahren in Kanada zu probieren. Hab dann online eben eine Firma gefunden, die gesagt hat, ja, wir suchen, also damals 2013, 2014 haben die Leute krampfhaft nach Fahrern gesucht. Es gibt so Jobbörsen in Deutschland oder auch in Österreich, in Wien, glaube ich, wo kanadische und amerikanische Firmen direkt hinfliegen, um Leute anzuwerben. Ja, ich habe halt dann online eine Firma gefunden, die gesagt hat, die wären bereit, mich rüberzuholen. Und dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt, bin hier rüber, habe, wie gesagt, im Winter 2013 meinen Führerschein hier gemacht. Dann gab es noch ein kleines Problem mit Behörden, und da wurde das ganze Immigrationssystem gerade umgestellt, und dann musste ich nochmal zurück nach Deutschland und habe fast noch über ein halbes Jahr in Deutschland verbracht. Und gewartet, dass die halt die entsprechenden Papiere von der Behörde bekommen, bevor ich dann rüber konnte. Und in der Zeit, da hatte ich dann schon meinen Job gekündigt und meine Wohnung aufgelöst und alles. Das war dann etwas schwierig, dann noch ein halbes Jahr zu überbrücken. Aber es hat geklappt.
Was haben denn Freunde und Familie gesagt? Also denen gesagt, dass ich habe einen Job in Kanada?
Ja, also meine Eltern haben von Anfang an gesagt, wenn das dein Traum ist, dann mach's. Das fand ich sehr faszinierend, und da bin ich meiner Mutter und meinem Vater auch immer noch sehr, sehr dankbar, dass die halt nicht gesagt haben, um Gottes Willen, wer kümmert sich denn dann um uns? Also ich bin Einzelkind. Die haben halt von Anfang an gesagt, ey, wenn das dein Ding ist, dann mach's. Viel Glück und vergiss uns nicht und halt uns auf dem Laufenden quasi. Ja, und viele Freunde haben halt mehr gesagt, so, ja, du warst schon immer verrückt, viel Spaß, kommst eh wieder zurück.
Ja, ich finde das so faszinierend, weil gerade diese Geschichten hier im Podcast, die finde ich immer besonders spannend. Wir hatten hier auch schon einen, der war Landschaftsgärtner in Deutschland, der hat heute eine Ranch, ist Cowboy in Kanada, in Saskatchewan. So, also das sind so wirklich diese Geschichten, die, wie auch du ja fasziniert warst von jemandem, der einfach vom einen auf einen anderen Tag quasi sein Leben komplett umstellt. Die große Frage ist, die ich mir auch immer stelle, die sich auch viele Hörer stellen, wenn du dann eben plötzlich in dem Truck sitzt, du hast den Führerschein gemacht, du hast jetzt den Job, dein altes Leben in Berlin ist erstmal vorbei, hier ist das neue Leben in Kanada. Wie ist das dann am Anfang? Ist das dann so geil, wie man sich das vorgestellt hat?
Noch besser. Also, ja, das ist wirklich, also ich kann mich noch super an die ersten Fahrten erinnern. Dazu kam dann halt auch noch, dass die Firma mir einen Truck gegeben hat, der eine Schaltung hat. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, so eine Trucks, die haben halt entweder 13 oder 18 Gänge. Da muss man dann auch erstmal wissen, wie das funktioniert.
Also das sind wirklich manuell 18 Gänge, die du einlegen kannst.
Ja, man kann welche überspringen, aber im Endeffekt sind es 18 Gänge insgesamt und zwei Rückwärtsgänge nochmal. Und die haben mir halt so einen Truck gegeben. Und ich hatte ein bisschen drauf gehofft damals, dass ich einen Automatik bekomme, einfach weil ich halt nicht wusste, wie es geht. Und haben halt gesagt, hier, da ist dein Truck. Und das war halt wirklich ein Peterbilt 386 mit 18 Gängen. Und dann habe ich erstmal 2 Stunden lang YouTube durchforstet nach Videos, wie man dann so ein Ding schaltet. Und habe mir das angeguckt und dann bin ich mit dem Ding zum Walmart gefahren, weil ich da dann halt erstmal Lebensmittel kaufen musste und Bettzeug, was weiß ich, und ein bisschen Reinigungsmittel und so. Der war halt vom Vorgänger noch nicht mal gereinigt worden. Der ist einfach nur abgestellt worden von dem anderen Fahrer. Ja, dann bin ich zum Walmart-Parkplatz gefahren, habe da ein paar Mal ein bisschen das Getriebe knirschen lassen und dann auf dem Rückweg ging es schon besser. Und dann, ich glaube, 1 oder 2 Tage später hieß es, jetzt fährst du da und da hin, holst dir einen Trailer ab und dann fährst du mit einem anderen zusammen, also 2 Trucks, jeder für sich, fährst dem quasi hinterher bis nach Texas runter. 3,5 Tage unterwegs, 3000 Kilometer, viel Spaß.
Wow, quer durch USA, also quasi vom Norden einmal bis runter in den Süden.
Ja, einmal straight gerade runter bis nach Hidalgo, Texas, das ist direkt an der mexikanischen Grenze, 3 Tage lang nur geradeaus fahren. Und ich war einfach... Ja, kann man nicht beschreiben. Ich war einfach so happy. Der Truck an sich ist halt noch so ein bisschen so ein Oldschool-Modell. So, der hat so ganz kleine zweigeteilte Frontscheibe und so. Der ist relativ laut. Der hat ganz viele Rundinstrumente gehabt vorne drinne. Und dann, wie gesagt, 18-Gang-Schaltung. Ja, und das war, ich habe einfach das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen.
Und da fährst du dann wie lange? Also gibt es da wahrscheinlich ja auch so eine Maximaldauer am Tag, wie man fahren darf?
Ja, also in den USA darf man maximal 11 Stunden fahren am Tag mit einer Pause dazwischen von Minimum 30 Minuten. Dann muss man 10 Stunden Pause machen über Nacht. Und in Kanada ist es sogar noch ein bisschen, weil die Strecken noch weiter sind und der Verkehr noch geringer. In Kanada darf man 13 Stunden fahren am Tag. Wow. Und man muss Minimum 8 Stunden Pause machen über Nacht, ja.
Wie ist das Gefühl jetzt heute, wenn du in den Truck einsteigst im Vergleich zu von vor 10 Jahren?
Ja gut, das hat sich schon ein bisschen geändert. Also ich wäre natürlich ein Lügner, wenn ich jetzt sage, das ist immer noch genauso wie damals. ich bin mittlerweile fast überall gewesen. Ich habe eine Menge gesehen. Bin jetzt bei meiner 2. Firma innerhalb von 10 Jahren. Wir machen komplett was anderes als wie damals, wo ich angefangen habe. Aber es gibt immer wieder Momente, wo ich einfach denke, ey, andere Leute würden dafür so viel Geld bezahlen und ich kann das hier einfach machen und bekomme noch Geld dafür. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, es ist ein absolut genialer Job und es macht richtig Spaß. Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo man 3-mal in der Woche den gleichen Kunden anfährt oder, weiß nicht, 5. Mal hintereinander die gleiche Ladung drauf hat. Das ist dann immer ein bisschen langweilig. Aber es gibt halt immer noch gute Momente auf jeden Fall.
Aber du hast es nie bereut?
Nicht eine Sekunde, nee.
Jetzt ist ja in Deutschland, haben ja Lkw-Fahrer kein besonders gutes Image, obwohl ohne sie ja die Regale in den Supermärkten und vieles andere auch einfach leer wäre. Wie ist das in Kanada und USA eigentlich?
Ja, das kenne ich so vom Hörensagen auch. Ist mir selber persönlich noch nicht begegnet. Ich finde, also ich habe aber auch Glück gehabt mit meinen 2 Firmen, die ich bis jetzt hier hatte. Wäre ich noch wie ein Mensch behandelt, quasi schon fast wie Familie. Die kümmern sich um einen. Auch so die Bevölkerung, sage ich mal, mit der man so Kontakt hat, ist halt super abhängig davon, in welcher Branche man ist beim Trucking. Also es gibt halt die schlechter bezahlten Jobs mit Standardladungen, wo halt auch die Kunden dementsprechend genervt und gelangweilt sind.
Walmart oder was?
Ja, genau. Also Lebensmittel und so Lagerhäuser anfahren und sowas. Da sind halt auch Leute, die kriegen den Mindestlohn, die haben auch keinen Bock auf ihren Job. Jetzt in der Firma, wo ich jetzt bin, wir fahren halt super viel Oversize, also überbreite Schwertransporte, so eine Sachen. Und fast ausschließlich 80% mindestens unserer Ladung sind im Agrarbereich. Also wir fahren Händler an hauptsächlich. Wir fahren neue Ware von John Deere, die von den Herstellungen, von den Werken aus direkt zum Händler. Ja. Mähdrescher, Traktoren, Sprayer, so eine Sachen. Und da ist man halt komplett anders angesehen. Also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben teilweise Händler, die tun alles, um uns irgendwie zu helfen. Die lassen uns über Nacht auf ihrem Hof stehen. Die sind super happy, wenn wir kommen und so. Das ist schon noch ein bisschen was anderes. Also generell kann ich sagen, ist man schon eher anders angesehen, besser angesehen als in Europa. Man darf sich da jetzt aber auch nicht zu viele Hoffnungen machen, dass man hier einen roten Teppich ausgelegt bekommt. Zu Corona-Zeiten zum Beispiel war das ganz krass. Ich glaube, das war ja in Europa ähnlich. Und auch beim Pflegepersonal war das ja so, dass plötzlich die Bevölkerung, die Gesellschaft gemerkt hat, wir sind ja auf diese Leute angewiesen. Und dann wurde man mal eine Zeit lang deutlich mehr respektiert. Das hat jetzt wieder stark nachgelassen.
Ja, leider in diesen Bereichen, die du gerade genannt hast, würde ich auch sagen, ja. Also wahrscheinlich Pflege, da applaudiert heute keiner mehr, wo man es damals noch gemacht hat, leider. Weil du das vorhin auch beschrieben hast, eben was du für Waren fährst und von deinem Alltag, ich kann da sehr deinen YouTube-Kanal empfehlen, sehr erfolgreich und wirklich super Einblicke in einen authentischen Trucker-Alltag in Kanada und in den USA. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Was ich mich noch gefragt habe, es gibt auch einige Videos eben natürlich auch, wo du dich filmst bei so echt widrigen Wetterbedingungen im Winter, minus 15, minus 18 Grad. Was würdest du sagen, sind so generell so die größten Schwierigkeiten als Trucker in dieser Region da auf den Straßen unterwegs zu sein?
Also minus 15 halte ich schon mal nicht für eine widrige Wetterbedingung. Das ist fast normal.
Okay, gut.
Also das ist normal. Jetzt gerade, wenn ich hier rausgucke, wir haben jetzt gerade minus 19 Grad. Das ist relativ normal im Winter. Widrig wird es wirklich dann so ab minus 25, minus 30. Ich bin auch schon einmal bei minus 40 unterwegs gewesen. Da fängt es dann an, wirklich keinen Spaß mehr zu machen. Da laufen dann auch die Motoren durch über Nacht. Also alles unterhalb von minus 20 Grad lässt man hier quasi die Motoren laufen. Weil, auch das ist mir schon passiert, da war ich noch ein relativer Rookie in meinem ersten oder zweiten Jahr in der ersten Firma. Abends bei minus 15 oder so ausgemacht und morgens bei minus 28 Grad habe ich nicht mehr anbekommen. Der ist einfach eingefroren. Und dann hat man halt so lange gedreht, bis die Batterie alle war, und dann musste man sich abschleppen lassen. Also das geht dann ziemlich schnell. Und man will es ja auch ein bisschen warm haben, also lässt man halt den Motor laufen. Und dann sind halt so Sachen wie Ladung sichern zum Beispiel extrem schwierig. Also da muss man dann halt teilweise nach jeder einzelnen Kette erstmal wieder zurück in den Truck, um sich aufzuwärmen. Man hat mehrere Schichten, Klamotten an. Und es ist schon ein bisschen anstrengend. Aber es gehört halt dazu. Es ist ein Teil des Reizes, wie ich finde. Ich muss es jetzt nicht jeden Tag haben, aber irgendwann ist ja auch mal wieder Sommer.
Ja, mal abseits von der Trucker-Romantik vielleicht da noch abschließend. Für wen ist dieser Job was? Weil eben, es gibt ja wahrscheinlich auch durch deinen YouTube-Kanal viele E-Mails von Usern, die auch sagen, das würde ich auch gerne machen und Trucker in Kanada und bla bla bla. Aber was würdest du jetzt sagen am Ende? Für wie muss man quasi gestrickt sein, dass das was für einen ist?
Man muss ein absoluter Enthusiast sein und vielleicht ein bisschen sogar ein Fanatiker. Es ist garantiert nicht für jedermann, genauso wie auch vielleicht, denke ich, das Auswandern allgemein nicht für jedermann ist. Ich kriege immer wieder Kommentare oder E-Mails oder Anfragen, wo mir Leute einfach sagen, sie möchten aus Deutschland raus. Sie möchten was anderes machen. Und da sage ich gleich von vorne weg, das ist vielleicht dann eher nicht das Richtige für euch, nur weil ihr aus eurem Land raus wollt. Heißt es nicht, dass ihr hier besser klarkommt. So, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin halt wirklich nur hierher gekommen, weil ich hier Truck fahren konnte und weil ich das immer machen wollte. Und wenn man da ein bisschen Ehrgeiz entwickelt und ein bisschen Durchhaltevermögen hat, dann kann man hier auch was werden. Man kann in dem Job glücklich werden. Man kann in dem Land glücklich werden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auswandert und sagt, als allererstes muss ich alles so machen, dass ich das habe wie in Deutschland, dann ist man hier vielleicht falsch.
Ja, lass uns gerne über das Land sprechen. Vor allen Dingen gerade auch bei dir ja interessant. Deine Intention war ja erstmal, ich will Truck fahren, und dann gab es eben das Angebot aus Kanada. Wie sehr hast du dich damals so mit dem Land beschäftigt? Weil eben das Leben, auch wenn du im Truck sitzt, du lebst ja trotzdem dann in diesem Land. Wie war das gerade in der Anfangszeit, als Berliner nach Kanada zu kommen?
Ich habe Kanada wirklich erst kennengelernt, als ich meinen Kumpel hier nach Edmonton gebracht habe für ein paar Tage und musste ja dann erstmal wieder zurück und habe dann mich ein bisschen um das Land gekümmert und mir ein bisschen recherchiert und so. Ich wollte eigentlich auch eher so wie alle anderen, wahrscheinlich eher dahin, wo es ein bisschen schöner ist, also British Columbia, Alberta, die Westküste oder eben Nova Scotia, Ostküste. Bin jetzt halt genau in der Mitte gelandet, in Manitoba, wo gar nichts los ist, aber ich habe das halt wirklich gemacht, weil ich halt eben Truck fahren wollte. Das war der große Grund überhaupt. Ja, und dann habe ich halt hier angefangen. Als ich hier rübergekommen bin, war ich noch Single. Ich war komplett frei und ungebunden und ich hatte hier eine ganz kleine Wohnung, eine, ich weiß nicht, 20 Quadratmeter Wohnung oder so, weil ich ja eh nie zu Hause war. Mhm. Und ich habe einfach die meiste Zeit im Truck verbracht und von Land und Leuten kann ich da insofern auch nicht allzu viel sagen, weil, wie gesagt, ich bin halt die ganze Zeit unterwegs gewesen.
Erstens mal, wie war dein Englisch?
Mein Englisch war schon immer relativ gut. Ich habe in der Schule schon Englisch gehabt, relativ früh angefangen. Und ich habe früher als Jugendlicher sehr, sehr viel also versucht, Filme und Musik zu konsumieren auf Englisch. Und damals war das ja noch so, die alten Leute werden sich noch dran erinnern, man hat sich eine Kassette oder eine CD oder eine Platte gekauft und dann war immer so ein Booklet mit dabei, wo der Text drin stand zum Beispiel.
Die Lyrics.
Und dann habe ich halt, genau, und das heutzutage macht man das ja alles online. aber da habe ich halt damals einfach versucht, mir das dann zu übersetzen und habe einfach die Texte gelernt, habe damit auch ein bisschen die Aussprache gelernt. Dann hatte ich viele Lieblingsfilme, die ich so geguckt habe früher, natürlich irgendwie aus dem Bereich Hollywood. Die gibt es dann halt immer im Original und wenn man die aber in Deutsch schon kennt und dann noch das Original hört, dann kann man sich halt auch ein bisschen was zusammenreimen und die Aussprache lernen und dann ging das schon ganz gut. Also ganz ohne Englisch sollte man hier auch nicht herkommen, auch das gibt es immer wieder mal. Man hat halt in dem Job auch immer wieder mit Kunden zu tun. Also bei uns in der Firma ist es üblich, es ist so Firmenpolitik, dass wir oft anrufen einen Tag vorher, bevor wir da sind, dass wir dem einfach Bescheid sagen, hey, wir bringen dir morgen einen Mähdrescher vorbei, pack deine Leute zusammen und sieh zu, dass da genug Leute da sind, die dich abladen können und so. Da muss man halt schon ein bisschen kommunizieren können. Und wenn man da nur so drei Worte kann und mit allem mit dem Finger auf alles zeigen muss, wenn man was will, dann hat man es hier bestimmt auch schwer.
Jetzt ist ja die Truckerwelt eh eine ganz eigene Welt. Wie haben die dich so aufgenommen? Also wie haben die auch so reagiert? Ah, jetzt kommt ein Deutscher, der fährt hier bei uns unsere Trucks. Wie war das?
Relativ entspannt. In der ersten Firma, wo ich angefangen habe, da waren damals schon, weiß nicht mehr, 4, 5 Deutsche oder so. Da hat man sich erstmal mit denen natürlich verständigt. Generell bin ich eher so, wie sagt man denn, sozial zurückhaltend. Also ich habe jetzt keinen großen, riesengroßen Freundeskreis oder sowas, bin da immer ein bisschen schüchtern. Aber so als Trucker, selbst in der Firma, wo ich jetzt fahre, ich habe ein paar Leute, mit denen ich richtig gut klarkomme und die sieht man vielleicht, wenn es hochkommt, alle 3 Monate mal. Also man ist jetzt nicht so, dass man sich jede Woche irgendwo trifft oder sowas. Die sind unterwegs, ich bin unterwegs und wenn es irgendwie passt und wir stehen zufällig beim gleichen Kunden über Nacht oder so, dann geht man halt auch schon mal irgendwo was essen und quatscht die ganze Zeit. Aber generell ist man doch eher für sich. Und das ist halt auch eine der schönen Sachen, die ich an dem Job so mag. Ich habe teilweise 4, 5, 6 Tage lang komplett meine Ruhe. Die Firma lässt einen in Ruhe, die fragen nicht alle paar Minuten nach, wie weit ich bin, die sehen das eh auf ihrem Computer. Die drängeln aber auch nicht, dass man jetzt irgendwie irgendwo schnell hin muss und Termine hat oder so, die lassen einen da ziemlich in Ruhe. Und wenn ich nicht will, dann kann ich 5 Tage lang kein Wort wechseln mit irgendjemandem. So, das finde ich eigentlich auch ganz schön, das ist Teil des Jobs.
Also du warst eigentlich quasi die jetzt ist der neue Trend, ins Schweigekloster zu gehen und da einfach mal eine Woche lang nicht zu reden, das machst du eh schon.
Ja, ich habe meinen Schweigetrack, genau.
Das habe ich mich auch schon gefragt, was denkst du dann? Also, weil mir würde halt einfach langweilig werden, wenn ich jetzt so 10, 11 Stunden in einem Auto oder in einem Truck sitzen würde, mir würde halt echt langweilig werden. Ich meine, du machst natürlich dann deinen Videokanal auf YouTube, aber trotzdem, was denkst du da?
Ja, witzigerweise habe ich das Gleiche gedacht, als ich noch in Deutschland saß und mich hier quasi darauf vorbereitet habe, habe ich auch gedacht, wie funktioniert das? Wie kann man das hinkriegen, dass man nicht einschläft? Und ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht so genau sagen. Ich höre super viele Podcasts, also ich höre fast keine Musik unterwegs, nur Podcasts. Ich habe, ich weiß nicht, zwischen 20 und 30 Podcasts abonniert, die teilweise 2-mal die Woche was raushauen. Da bin ich den ganzen Tag mit beschäftigt. Deutsche und Englische, alles durcheinander. Auch verschiedene Themengebiete von, was weiß ich, Comedy bis hin zu irgendwelchen technischen Sachen. Da höre ich sehr viel. Und ansonsten, man ist ja trotzdem damit beschäftigt, das Ding irgendwie zwischen den Linien zu halten. Man will ja, also gerade jetzt so mit Oversize zum Beispiel, man muss schon aufpassen, wenn man breiter ist als die Spur, dass man halt nicht irgendwelche anderen Leute wegrammt. Und man muss eben für andere Leute mitdenken. Autofahrer haben auch die Tendenz dazu, nicht ganz zu verstehen, dass so ein Truck ein bisschen länger braucht, dass er, wenn er bremst, bis er zum Stehen kommt. dass ein Oversize, selbst wenn da Flacken dran sind und irgendwelche Lampen, die blinken, dass das vielleicht bedeutet, der könnte ein bisschen breiter sein, das wissen viele nicht oder ja, keine Ahnung. Da muss man halt viel mitdenken und ansonsten einfach teilweise auch einfach nur rausgucken und die Landschaft genießen. Also ich habe nie Langeweile. Ich bin selten müde während der Fahrt, also das funktioniert alles richtig gut. Aber ich habe das eigentlich erst im Laufe der Zeit festgestellt, dass das kein Problem ist. Wie gesagt, am Anfang bin ich in den Truck rein, hatte ähnliche Befürchtungen. Und wenn man aber 3 Tage lang nach Texas fährt und am Dauergrinsen ist, dann geht das ganz schnell vorbei.
Ja, also dein Leben im Truck eben auf dem einen YouTube-Kanal, auf dem zweiten, den verlinken wir auch, gibt es so ein bisschen mehr die private Seite. Du hast vorhin deine Freundin erwähnt oder Frau?
Frau, ja.
Die, glaube ich, auch aus Deutschland kommt. Ihr lebt zusammen, auch habt 2 Hunde. Mhm. Was macht ihr denn eben da, wenn ihr oder wenn du gerade nicht im Truck unterwegs seid?
Ja, wir haben mit dem Haus und dem Grundstück immer viel zu tun. Mittlerweile haben wir ja auch noch Hühner oder eigentlich schon seit fast von Anfang an haben wir Hühner. Ich habe da einen Hühnerstall gebaut, der über die Jahre immer größer wurde. Da gibt es immer wieder irgendwelche Arbeiten dran zu machen. Am Haus ist immer wieder was. Das Haus ist aus den 70er Jahren. Da muss man auch immer wieder mal was instand halten. Mit den Hunden, wie du schon gesagt hast, wir gehen natürlich oft spazieren, wenn wir jetzt halbwegs Wetter haben. Gestern waren wir auch bei minus 20 Grad draußen, da muss man sich dann ein bisschen anziehen und dann ist die Runde halt nicht ganz so lang, aber ein bisschen spazieren gehen muss man halt trotzdem. Ja, und dann ist natürlich als Trucker die Sache, dass man relativ wenig Sozialleben hat. Wir gehen so gut wie nie irgendwie ins Kino oder essen oder sowas, da muss man dann immer irgendwie dafür sorgen, dass die Hühner und die Hunde versorgt sind und dann hat man so ein paar Stunden Zeit, wo man mal weggehen kann, aber es ist schon relativ selten. Und als Trucker wartet natürlich dann die nächste Ladung irgendwann. Ich bin im Schnitt jetzt in dieser Firma so, sagen wir mal, zwischen 5 und 8 Tage unterwegs und dann bin ich so 1, 2, 3 Tage zu Hause. Und in der Zeit muss halt alles erledigt werden und dann muss ich wieder los.
Wie ist das eigentlich so vom Verdienst oder generell so von den Lebenshaltungskosten mit dem, was du verdienst? Auf der anderen Seite, was das Leben jetzt bei euch in der Region, wo ihr seid, kostet? Also kannst du da richtig irgendwie gut was zur Seite tun, weil in Deutschland verdienen ja Lkw-Fahrer, glaube ich, auch nicht so gut.
Ja, ich bin immer nicht so ein Fan davon, irgendwelche Vergleiche anzustellen mit Preisen. Das ist echt schwierig. Ich werde immer wieder über Kommentare oder sowas gefragt, warum kostet die Butter bei euch so viel? Wie könnt ihr euch das leisten? So, man muss halt das komplette Gesamtpaket sehen. Wir haben, also in Manitoba leben wir in einer Provinz, die relativ günstig ist. Hier ist das Leben noch erschwinglich, sage ich mal. Wenn man jetzt zum Beispiel weiter in Richtung Westküste geht, da wo alle hinwollen, BC und Alberta, da wird es unheimlich teuer. Also mal als kleinen Vergleich, meine Einraumwohnung damals, die hat $380 im Monat gekostet. Ich bin mir sicher, dass man in Vancouver irgendwo eine Wohnung für $2,000-$3,000 bekommt, aber das ist halt echt schwer zu vergleichen, sowas. Bestimmte Sachen sind teurer als in Deutschland. Andere Sachen, so wie Sprit zum Beispiel, da werde ich auch immer wieder drauf angesprochen, sind viel, viel günstiger als in Deutschland. Aber am Ende des Monats bleibt genug übrig. Ich habe jetzt noch den Sonderfall, dass ich halt als Owner-Operator, ich habe meinen eigenen Truck und fahre halt exklusiv für diese eine Firma. Da wird man nochmal anders bezahlt, weil man eben auch mehr betriebswirtschaftliches Risiko hat. Wenn der Truck kaputt geht, bezahle ich alles daran. Da sind dann eben dann auch die Raten höher oder die Frachtpreise höher, die man dann bekommt. Und da kann man schon noch was auf die Seite legen. Das ist schon ganz okay. Und am Ende des Monats ist definitiv noch Geld übrig.
Und ihr konntet euch ja davon ein Haus kaufen.
Ja, genau. Also die ersten 4 Jahre, das ist ja auch noch so eine kleine, eigentlich eine super lange Geschichte. Ich versuche sie kurz zu machen. Als ich ausgewandert bin, war ich ja noch Single. War die ersten fast 4 Jahre bei dieser einen Firma beschäftigt, habe halt so gut wie nichts ausgegeben. Kleine Einraumwohnung, ein altes Auto und bin halt nur unterwegs gewesen. Habe viel Geld zusammensparen können, habe mir da schon meinen ersten Truck gekauft. Und dann habe ich halt mit meiner jetzigen Frau, die ich schon seit, weiß ich nicht, über 25 Jahren kenne. Wir sind als Jugendliche mal irgendwann aufeinander getroffen und waren halt super dick befreundet die ganze Zeit. Und als ich ausgewandert bin, habe ich ihr zum Beispiel gesagt, ich werde ein paar Videos machen auf YouTube, so dass für meine Familie und Freunde, dass die sich so angucken können, was ich hier mache. Da wollte ich das damals nicht öffentlich machen oder so, einfach nur für Familie und Freunde. Und sie hat die ganze Zeit diese Videos geguckt, und hat dann irgendwann festgestellt, dass sie mich vielleicht doch mehr vermisst, als sie sich eingestehen möchte. Und dann sind wir ja über WhatsApp und so in so eine Art Fernbeziehung gekommen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, so jetzt machen wir mal, wie sagt man, Butter bei die Fische, alles oder nichts. Und habe sie gefragt, ob sie mal auf den Urlaub rüberkommen möchte. Dann hat sie sich noch in das Land verliebt, hat sich in mich verliebt und dann haben wir ein Jahr später geheiratet. Und die einzige Bedingung dabei war, sie muss halt rüberkommen, ich gehe nicht wieder nach Deutschland zurück. Und seit 2018 ist sie jetzt hier drüben. Und ja, wir sind richtig glücklich, haben das Haus quasi zusammengekauft. Also sie hat es gefunden online, witzigerweise. Da war sie noch in Deutschland, hat die Anzeige gefunden. Ich habe es mir hier angeguckt und dann ja, haben wir das Haus gekauft. Und es ist halt ein bisschen weiter weg als jetzt mal eben schnell um die Ecke. Wir haben halt hier keine Chance auf einen Lieferservice zum Beispiel. Das ist so eine Sache, wo meine Frau immer sagt, das vermisst sie so ein bisschen, mal sich mal eine Pizza bestellen oder so. Das ist hier halt nicht, weil hier ist halt nichts rundherum. Aber man hat halt, ja, man hat es halt einfach so ruhig und so persönlich und so familiär hier. Das ist einfach, wir wollen nie wieder in irgendeine Stadt zurück. Wir wollen hier draußen bleiben. Das ist wirklich schön.
Siehst du Möglichkeiten, gerade auch Jobmöglichkeiten in der Region, wo du auch bist, also so wie es dir ergangen ist, also werden deutsche qualifizierte Menschen da gerade gesucht oder sagst du, es hängt auch viel eben damit zusammen, wie man es wirklich will, dass man es auch dahin schafft?
Also gesucht wird grundsätzlich immer. Mittlerweile hat sich das so weit sogar verändert, dass man sagen kann, die nehmen alles, was einen Puls hat. Der Nachteil ist halt, man muss seinen Führerschein mehr oder weniger selbst bezahlen, beziehungsweise man findet vielleicht auch Firmen, die das für einen übernehmen, aber dann ist man ein paar Jahre an diese Firma gebunden. Das sind schon ganz schöne Kosten mittlerweile, so dass die sich halt dann auch ein bisschen aussuchen, wenn da jetzt einer sagt, so, oh, ich hätte da Bock drauf, habe ich noch nie gemacht, weiß ich nicht, ob man da groß weit mitkommt. Man muss schon einen gewissen Ehrgeiz zeigen, dass man hier rüber will, gerade so aus Europa hierher. Das ist schon ein großer Schritt. Aber ich kann da halt echt wenig zu sagen, weil ich seit 10 Jahren halt mich nicht mehr groß hätte bewerben musste. Mhm. Von daher weiß ich nicht so ganz, wie der Markt momentan läuft, aber ich weiß, dass eigentlich immer Fahrer gesucht werden, grundsätzlich.
Welche Tipps würdest du generell mitgeben, auch so was das Land angeht, für Leute, die nach Kanada gehen wollen, weil du ja eben auch viel von deinen Followern ja dahingehend kontaktiert wirst, weil natürlich auch Leute das gucken, die sich ja vorstellen könnten, da zu leben.
Ja, viele Leute, wenn man an Kanada denkt, die denken zuerst an die Rocky Mountains, an Berge, an große, klare Bergseen, an tolle Natur, an Bären, an solche Sachen. Und viele kommen ja auch als Touristen hier rüber und machen halt dieses typische Touristenprogramm, was wir auch schon gemacht haben, mit einem Wohnmobil quer durch die Rockies fahren und sowas. Das ist wunderschön, das ist alles toll, aber man darf halt nicht vergessen, das ist Touristengebiet und das ist halt nur ein kleiner Teil von Kanada. Gerade so als Trucker, man fährt halt überall durch die Gegend und ich sehe halt auch komplett andere Gegenden, so bei uns hier in Manitoba oder in Saskatchewan, das ist einfach super flach, wenn man hier erwartet, dass man hier ein riesengroßes Freizeitangebot hat und jede Menge machen kann, dann weiß ich nicht, dann wird man da wahrscheinlich schnell enttäuscht. Also wenn man jetzt Jäger sein möchte oder Eisfischer, dann hat man noch gute Chancen, das bin ich aber nicht, von daher kann ich da auch nichts zu sagen, aber ja, generell kann ich sagen, man sollte vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass einem der rote Teppich ausgerollt wird, nur weil man Deutscher ist. Das ist so ein Vorurteil, was man immer wieder hört und was man auch so aus Deutschland noch so kennt, dass man super angesehen ist, nur weil man aus Deutschland kommt. Man muss schon zeigen, dass man arbeiten kann und man muss schon ein bisschen die Backen zusammenkneifen und mal ein bisschen auch schlechte Zeiten durchstehen. Man kann halt nicht immer nur fordern und ich habe halt immer wieder Leute kennengelernt, die halt so sind und die es dann eben auch nicht schaffen, dann das ist halt schwierig.
Ja, weil du es gerade erwähnt hattest, ist logische Frage eigentlich, ne? Du fährst durchs ganze Land, welches wäre so die beste Region oder was würdest du sagen, was wäre so dein Lieblingsplatz, wenn du jetzt in Kanada frei wählen könntest, wo du leben möchtest?
Ich sag mal, meinen Lieblingsplatz habe ich gefunden, der ist genau hier, wo ich gerade sitze. Ich bin hier super happy und super zufrieden, aber ich denke, das ist eine absolute Geschmackssache.
Okay.
Wie gesagt, Westküste mit den Rockies, super schöne Gegend, alles toll. Wir waren auch schon auf der Ostseite in Nova Scotia, New Brunswick, alles eine super schöne Gegend. Wenn man da irgendwie jobtechnisch Fuß fassen kann und da mit der Gegend glücklich sein kann, also es gibt für Kanada, glaube ich, in Kanada gibt es, glaube ich, alles, was man haben will. Also wenn einer Berge unbedingt braucht, dann muss er eben nach BC oder Alberta ziehen. Mich haben Berge jetzt nie so sonderlich interessiert, dass ich halt eben auf dem flachen Land eben auch glücklich werde. Und ich denke mal, wenn man sich dann irgendwo ein Haus macht oder ein Heim macht und sich das gestaltet, dass es einem Spaß macht, dann ist es eigentlich egal, wo das ist.
Heimat noch, zweitletzte Frage. Du fliegst ja nicht oft nach Deutschland. Gibt es trotzdem Dinge, die du vermisst?
Witzig, dass du das sagst. Ich sitze gerade auf gepackten Koffern, weil morgen mein Flugzeug geht.
Ah,
ja, wirklich? Ich fliege morgen nach Deutschland rüber, aber muss ich dazu sagen, auch so eine kleine Sache, kleiner Nachteil, das erste Mal innerhalb von, glaube ich, 5 oder 6 Jahren. Das ist so eine Sache, die einem auch keiner so richtig erzählt, wenn es ums Auswandern geht und die man auch so in Auswandersendungen und sowas selten hört. Wenn man irgendwohin auswandert, wo alle sagen, das ist so schön, da will ich auch hin, dann verbringt man einen Großteil seiner Urlaube einfach, indem man wieder zurück nach Deutschland fliegt und da Familie besucht zum Beispiel. Das ist so eine Sache, man lebt zwar hier, aber deswegen heißt es ja nicht, dass man hier immer Urlaub machen kann. So, und das nutzt man halt eben, indem man nach Deutschland fliegt, Familie besucht und so weiter. Und das habe ich jetzt gerade vor. Und jetzt habe ich vergessen, was der zweite Teil der Frage war.
Ob du was vermisst aus der alten Heimat? Also außer Familie und Freunde natürlich.
Ja, da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen anders gestrickt als viele. Ich höre immer wieder, ja, ich vermisse Essen oder ich vermisse bestimmte Dinge. Und ich muss einfach sagen, ich muss da wirklich hart drüber nachdenken. Mir fällt wirklich nichts ein. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich bin hier glücklich. Und wenn ich jetzt zu meiner Mutter rüberfliege, ich habe mir so ein paar Sachen gewünscht, die sie zu essen machen kann, weil das sind so Sachen, die halt nur in unserer Familie gemacht werden. So, die gibt's halt nirgendwo anders. So, da freue ich mich ein bisschen drauf. Ich werde auch bestimmt mal Döner essen gehen, so eine Sachen. Das ist hier auch ein bisschen schwierig. Aber generell vermisse ich eigentlich überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, viele Sachen. Also will ich jetzt keinem zu nahe treten, aber viele Sachen, an die ich mich noch erinnere aus Deutschland, die will ich hier gar nicht haben.
Wenn wir, letzte Frage, in die Zukunft schauen, wir spulen 2 Jahre vor, wie sieht dein Leben aus? Also was hast du noch für Ziele, was willst du noch erreichen?
Ja, wenn ich ein Mensch wäre, der sein Leben planen würde und der Vorstellungen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Mein ganzes Leben war relativ spontan. Also ich bin halt wirklich von Schule über Studium immer irgendwo reingestolpert, ohne wirklich das gewollt zu haben. Von daher würde ich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich in 2 oder 5 Jahren bin. Ich wäre schon noch gerne hier, weil wie gesagt, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier glücklich. Aber sag niemals nie, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Sehr cool. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Erwähne nochmal deinen YouTube-Kanal oder die beiden Kanäle. Da kann man auf jeden Fall verfolgen, wie es da bei dir weitergeht. Vielen Dank für die Einblicke in deine Auswanderung. Ich fand das sehr spannend und ich fand, du hast es toll erzählt. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Das war die Geschichte von Mirko, der 2014 von Deutschland in die Prärie-Provinz nach Manitoba in Kanada ausgewandert ist. Wenn du mal sehen möchtest, wie Mirko in seinem Truck aussieht oder wie es generell in Manitoba aussieht, dann komm auf den Instagram-Kanal einfach aussteigen vorbei. Da gibt es wie immer die Fotos zu den Folgen, die du hier hörst. Und wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann empfiehl einfach aussteigen unbedingt weiter. Verschicke diese Episode einfach per WhatsApp oder poste sie bei Social Media. Wenn du einfach aussteigen verlinkst, dann teile ich diese Story natürlich auch bei mir. Hilf uns also, dass wir noch mehr Menschen mit den Folgen hier erreichen können. Ich gehe jetzt zurück auf die Skipiste. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge dann am nächsten Mittwoch. Bis dahin, alles Gute. Ciao.